请听德语节目。
Hier ist Radio Taiwan International.
Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt Sie Changning Postel Heutz. Folgendes haben wir am Mittwoch, den 29. April 2026, für Sie im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. Dann folgt Taiwan in Bewegung mit Juliane Miller. Heute über Proteste von Chinesischlehrern an renommiertem Sprachzentrum der National Taiwan Normal University in Taipei. Was die Lehrer der Universität vorwerfen und warum es gerade jetzt zu Protesten kommt, darüber spricht Juliane. Danach folgt das Wirtschaftsmagazin mit Ilong Huang, heute im Gespräch mit dem langjährigen Fahrradjournalist Laurenz van Rooyen über die Taipei Cycle, eine der wichtigsten Fahrradmessen weltweit. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International, zunächst die Schlagzeilen. US-Haushaltsausschuss stärkt Taiwan. 500 Millionen Dollar Militärhilfe im Entwurf für 2027. Taiwan und Europa vertiefen Gesundheitspartnerschaft. Taiwan und USA wollen gemeinsam Kooperation mit Guatemala ausbauen. Und nun die Meldungen im Einzelnen.
Der Haushaltsausschuss des US-Repräsentantenhauses hat am Dienstag, den 28. April, mit 35 zu 27 Stimmen den Etatentwurf für das Haushaltsjahr 2027 im Bereich nationale Sicherheit, Außenministerium und verwandte Programme gebilligt. Der Entwurf umfasst insgesamt etwa 37 Milliarden US-Dollar. Das sind rund 6% weniger als 2026. Und sieht unter anderem 500 Millionen US-Dollar Militärhilfe für Taiwan im Rahmen der Foreign Military Financing, kurz FMF, vor, sowie Unterstützung für Taiwans Teilnahme an multilateralen Organisationen. Nächste Schritte sind die Abstimmung im Plenum des Repräsentantenhauses und anschließend im Senat. Beide Kammern müssen identische Fassungen beschließen. Trotz der Kürzungen betont der Ausschuss anhaltende Unterstützung für zentrale Partner wie Israel, Jordanien, Ägypten und Taiwan. Der Abgeordnete Mario Diaz-Balart erklärte, der Entwurf stärke US-Freunde und sende Rivalen eine klare Botschaft. Insgesamt seien 1,8 Milliarden US-Dollar für Indo-Pazifik-Partner vorgesehen. Darin 500 Millionen US-Dollar für Taiwan sowie Mittel für die Philippinen und pazifische Inselstaaten. Das FMF-Programm des US-Außenministeriums gewährt Zuschüsse für den Erwerb von US-Rüstungsgütern, Dienstleistungen und Ausbildung.
Bei dem heute in Taipei eröffnete Taiwan-Europa-Gesundheitsforum der Europäischen Handelskammer betonte Vizepräsidentin Xiao Meiqing per Videobotschaft, Taiwan und Europa bildeten gemeinsam eine verlässliche Kraft an der Front der globalen öffentlichen Gesundheit. Taiwan passe seine Regeln weiter internationalen Standards an. Die Europäische Union hat Taiwan für Ausführen pharmazeutischer Wirkstoffe als Drittland anerkannt. Zudem ist Taiwan als assoziiertes Mitglied in den weltweiten Zusammenschluss der Arzneimittelaufsichtsbehörden aufgenommen worden. Das Forum steht unter dem Leitgedanken, die Widerstandskraft des Gesundheitswesens zu stärken und medizinische Innovation zu beschleunigen. Themen sind unter anderem demografische Stabilität, familiennahe Versorgung, Atemwegsgesundheit und Impfungen. Kammerpräsidentin Tina Graves warb für Partnerschaften zur nachhaltigen Absicherung des Gesundheitssystems aufgrund der supergealterten Gesellschaft Taiwans, über 20% über 65 Jahre und der sehr niedrigen Geburtenraten in Taiwan. Xiao hob hervor, dass Resilienz im Gesundheitswesen ein Pfeiler der nationalen Sicherheit sei. Europa bringt führende pharmazeutische Forschung ein, Taiwan seine Stärken in Informations- und Kommunikationstechnik sowie medizinischer Innovation. Die Regierung verfolge das Ziel Healthy Taiwan mit einem Milliardenfonds für neue Krebsmedikamente bessere Betreuung chronisch Erkrankter und einem nationalen Programm zur Arzneimittelsicherheitsvorsorge und wolle die Zusammenarbeit mit europäischen Regierungen, Forschungseinrichtungen und Unternehmen weiter ausbauen.
Außenminister Ling Jialong hat gestern den guatemaltekischen Finanzminister Jonathan Mencos in Taipei empfangen. Laut Außenministerium ging es darum, Ergebnisse des am 27. Januar abgeschlossenen 6. Economic Prosperity Partnership Dialogue mit den USA umzusetzen und die dort vereinbarte Drittlandkooperation auf Mittelamerika auszuweiten. Ziel ist eine engere Partnerschaft zwischen Taiwan, den USA und Guatemala. Ling sagte, Guatemala sei ein wichtiger Verbündeter in Zentralamerika. Taiwan unterstütze Guatemala bereits mit einem Cloud-Backup-Rechenzentrum und Schulungen zu Technologie und Cybersicherheit und fördere gemeinsam mit Präsident Bernardo Arevalo einen Chip-Entwicklungsplan, um den industriellen Wandel und die Modernisierung anzukurbeln. Mencos verwies auf gute Beziehungen zu den USA, eine junge Arbeitnehmerschaft und eine für 2026 erwartete Wachstumsrate von rund 6%. Ling hob die im Januar mit den USA unterzeichnete Pax Silica-Erklärung und die gemeinsame Erklärung zur wirtschaftlichen Sicherheit hervor, in der 7 Schwerpunkte genannt wurden, darunter KI-Lieferketten, digitale Infrastruktur, kritische Mineralien, Drohnenlieferketten, Ausbildung von Hochtechnologiefachkräften, Drittlandkooperationen und bilaterale Wirtschaftsbeziehungen. Im Hinblick auf die Zusammenarbeit mit Drittländern vereinbarten Taiwan und die USA neben der Kooperation mit Taiwans Verbündeten auch die Prüfung von Kooperationsprojekten in gemeinsamen Prioritätsbereichen wie den Philippinen und Lateinamerika. Die Taiwan Foundation for Democracy hat heute gemeinsam mit den Vertretungen Israels und Deutschlands in Taiwan die Veranstaltung zum Internationalen Holocaust-Gedenktag 2026 ausgerichtet. Das Programm umfasste ein Zeitzeugenvideo von Josef Herschel, ein Gebet eines Rabbiners und eine gemeinsame Lichterzeremonie mit Vizepräsidentin Xiaobi Kim, Parlamentsvizepräsident Jiang Qicheng, Generalsekretär des Nationalen Sicherheitsrates Joseph Wu, Vizeaußenminister Wu Zhizhong, Israels Vertreterin Maya Yaron und Deutschlands Vertreter Carsten Tietz. Kommen wir zur Börse. Der Aktienindex TAIEX ist heute um 218,23 Punkte gefallen. Das sind 0,55%. Damit lag der Abschlusskurs bei 39.303,5. Das Handelsvolumen an diesem Mittwoch betrug 875,08 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet rund 23,69 Milliarden Euro. Es folgt das Wetter für Mittwoch, den 29. April 2026. Das Wetter in Taiwan ist heute im ganzen Land regnerisch und grau. Es kann zu örtlichen Gewittern kommen, vor allem in der Ostküstenstadt Ilan. Die Temperaturen liegen zwischen 25 und 30 Grad im Norden und 28 bis 31 Grad im Süden. In der Nacht verstärkt sich der Regen vor allem in der nördlichen Hälfte, was morgen auch so bleibt. Die Temperaturen gehen deutlich zurück auf kühle 20 bis 22 Grad im Norden und 23 bis 32 Grad im Süden. Sie hörten die Tagesnachrichten am Mittwoch, den 29. April 2026 von Radio Taiwan International. Weiter geht es im Programm mit Taiwan in Bewegung.
Zehntausende Menschen kommen jährlich nach Taiwan, um hier Chinesischsprachkurse zu besuchen. Was viele dabei nicht wissen, ist, wie prekär die Beschäftigungsverhältnisse ihrer Sprachlehrer zum Teil sind. Auf 3 Monate befristete Verträge, niedrige Löhne und mangelnde Gewährleistung von Krankheitstagen und Sonderurlaub sollen keine Seltenheit sein. Aufmerksamkeit bekam das Thema zuletzt insbesondere durch den Protest von Chinesischlehrern am renommierten Sprachzentrum der National Taiwan Normal University, kurz NTNU, in Taipei. Was die Lehrer fordern und warum es gerade jetzt zu Protesten kommt, Darüber geht es in der heutigen Folge von Taiwan in Bewegung. Am Mandarin Training Center, kurz MTC, der National Taiwan Normal University, starten alle 3 Monate neue Kurse, jeweils im September, Dezember, März und Juni. Bis kurz vor Kursbeginn ist die Anmeldung möglich, die finale Kurseinteilung erfolgt wenige Tage vor Semesterbeginn. Dieses Modell ist für Sprachschüler sehr praktisch, ermöglicht es doch relativ kurzfristige und flexible Sprachkursaufenthalte in Taiwan. Als ich im Jahr 2023 nach Taiwan zog, war es damit möglich, mich relativ spontan noch für einen Kurs am Sprachzentrum der NTNU anzumelden. Für die Lehrer bedeutet es jedoch auch viel Ungewissheit. An der NTNU würden Chinesischlehrer oft mit befristeten Verträgen für 3 Monate, also die Dauer eines Semesters, eingestellt, so die Interessenvertretung der Chinesischlehrer. Das sei illegal, werfen sie dem Sprachenzentrum vor, denn ihre Arbeit habe einen ganz klar unbefristeten Charakter. In unseren jetzigen Verträgen steht, zum Beispiel in diesem Semester von März bis Mai, Beschäftigungsbeginn am 1. März bis zum 31. Mai. Unser Status ist allerdings eigentlich, dass wir zu unbefristeten Arbeitern gehören. Das ist Du Kai. Er arbeitet seit etwa 3 Jahren als Chinesischlehrer am Mandarin Training Center der NTNU. Gemeinsam mit anderen Lehrerkollegen hat er eine Interessenvertretung der Chinesischlehrer am Sprachzentrum der NTNU gegründet. Sie beklagen unter anderem einen Mangel an Kommunikation und Respekt seitens des Sprachenzentrums ihnen gegenüber, stagnierende Löhne, Mobbing am Arbeitsplatz und dass ihre gesetzlichen Arbeitnehmerrechte nicht garantiert werden. Derartige Probleme soll es auch an anderen Unisprachzentren geben. Davon gibt es in Taiwan insgesamt 71. Das bestätigt mir auch eine Bekannte, die früher als Chinesischlehrerin an einer anderen taiwanischen Uni gearbeitet hat. Auch Du Kai sagt: Ja, sie haben das gleiche Problem. Aber weil das Sprachzentrum an der NTNU das größte ist, haben wir die meisten Lehrer und die meisten Schüler. Laut Webseite sind pro 3-monatigem Semester etwa 1700 Studenten aus mehr als 80 Ländern in ihren Sprachkursen eingeschrieben. Das MTC ist außerdem für seine Kursbücher bekannt, eine 6-teilige Lehrbuchreihe mit dem Namen Dangdai Zhongwen, A Course in Temporary Chinese. Wir haben auch den besten Ruf als Schule. Ich glaube, viele Schulen, viele Lehrer und Gewerkschaftler warten gerade darauf zu sehen, wie wir mit der Situation umgehen. Einige andere Schulen haben uns sowie die Hochschulgewerkschaft auch kontaktiert. Sie diskutieren gerade darüber, wie man mit der Schule in Verhandlung treten soll. Das Kernproblem? Schon seit 2008 fallen die Lehrer an Sprachzentren unter das Arbeitsstandardgesetz. Ein Fakt, den das taiwanische Arbeitsministerium Ende 2024 nochmal bestätigte. Im taiwanischen Arbeitsstandardgesetz werden unter anderem Standards für die Arbeitszeiten, Urlaubstage, Krankheitstage und Sonderurlaub festgelegt. Wer also unter dem Arbeitsstandardgesetz angestellt ist, dem werden gewisse Rechte garantiert. Chinesischlehrer an der NTNU werfen dem Sprachzentrum jedoch vor, dass das Arbeitsstandardgesetz nicht richtig auf sie angewendet werde. Ende 2024 wies das taiwanische Arbeitsministerium darauf hin, dass das Arbeitsstandardgesetz auf uns Lehrer an Chinesischsprachzentren anzuwenden ist. Wir sind Arbeitnehmer im Sinne des Gesetzes. Und das gilt nicht erst seit 2024, sondern schon seit 2008. Nach dem taiwanischen Arbeitsministerium habe auch das Bildungsministerium in einem Brief an taiwanische Sprachzentren darauf hingewiesen, dass das Arbeitsstandardgesetz auf die Sprachlehrer anzuwenden sei. Etwa 1 Monat nach dem Hinweis des Arbeitsministeriums, also auch Ende 2024, versendete das Bildungsministerium Briefe an alle Sprachzentren in Taiwan und sagte ihnen, ihr müsst das Arbeitsstandardgesetz auf eure Arbeiter anwenden, also auf uns. Aber von Ende 2024 bis jetzt wurde das noch nicht verwirklicht. Im Januar 2026 sei bekannt geworden, dass eines der Gemeinschaftsbüros am Sprachzentrum der NTNU geschlossen werden sollte. Diese Gemeinschaftsbüros stehen den Lehrern für die Unterrichtsvorbereitung und Korrektur von Hausaufgaben sowie Klausuren zur Verfügung. Viele der Lehrer hätten das Gefühl gehabt, dass nicht ausreichend mit ihnen über diese Änderung kommuniziert worden sei, sagt Du Kai. Immer mehr von ihnen seien daraufhin der Gewerkschaft der Hochschullehrer beigetreten. Um Tarifverhandlungen zu führen, müssen mindestens die Hälfte der Lehrer Gewerkschaftsmitglieder sein. Durch die Ereignisse im Januar sei diese Grenze überschritten worden. Die Universität soll daraufhin eine Namensliste der Gewerkschaftsmitglieder angefordert haben, um die Anzahl der Lehrer zu überprüfen. Aus Sorge, bei der Vergabe der Kurse benachteiligt zu werden, hätten die Lehrer die Namensliste erst eingereicht, nachdem die Kurse für das Frühlingssemester bekannt gegeben wurden. Das sei am 30. März gewesen. Zum Zeitpunkt des Interviews am 21. April habe es noch keine Antwort seitens der Universität gegeben, so Dukai. Doch warum kommt es gerade jetzt zu Protesten? Tatsächlich ist es wohl nicht das erste Mal, dass es einen arbeitsrechtlichen Protest am MTC gibt. Ich sprach mit einer Lehrerin, die schon seit über 30 Jahren am MTC tätig ist. In den 90er Jahren habe es einen Konflikt über die Gehälter von Vollzeitlehrern gegeben, die keine Zulagen für ihre Abendstunden bekamen. Damals sei der Protest gescheitert, so meine Interviewpartnerin, und man habe die Verträge einiger beteiligter Lehrer dann nicht verlängert. Neben der Sorge vor Repressionen gibt es auch andere Gründe, warum die Chinesischlehrer lange Zeit nicht tätig wurden. Zum einen herrscht viel Unklarheit über die Rechte der Lehrer. Regelungen zu Krankheitstagen und Sonderurlaub seien vom Sprachzentrum inkonsistent und von Fall zu Fall unterschiedlich angewendet worden, so der Vorwurf. Dukai beantragte 2005 Sonderurlaub nach dem Tod seines Vaters. Mein Vater starb letztes Jahr und ich wollte Sonderurlaub beantragen. Ich habe das Sprachzentrum gefragt, was für Urlaub kann ich beantragen und wie lange? Nebenbei habe ich auch selber recherchiert. Das, was ich dabei herausfand, stimmte mit den Informationen des Sprachenzentrums nicht überein. Statt 8 Tagen sagte mir das Sprachzentrum, ich könne nur 4 Tage frei nehmen. Vielen Lehrern sei erst durch diesen Vorfall bewusst geworden, dass sie überhaupt ein Recht auf Sonderurlaub im Todesfall haben. Eine andere Lehrerin, die anonym bleiben möchte, erzählt, vor langer Zeit, als mein Vater starb, habe ich einen Vertretungslehrer gesucht und ihn von meinem Gehalt bezahlt. Damals gab es wirklich gar keinen Urlaub. 4 Monate nach dem Tod von Dukais Vater sei ihre Mutter verstorben. Nur durch Dukai habe sie überhaupt gewusst, dass man Sonderurlaub beantragen könne. Letztendlich braucht es viel Zeit und Kraft, um die eigenen Rechte zu verstehen und sich dafür einzusetzen. Dukai erzählt mir, dass er nur in Teilzeit arbeitet und daher mehr Zeit hat, sich um die Gewerkschaftsarbeit zu kümmern. Gleichzeitig ist in den letzten Jahren auch das Bewusstsein für Arbeitnehmerrechte in Taiwan gestiegen. Das war vorletztes Jahr, da passierte etwas ziemlich Ernstes. Ein Suizid beim Arbeitsministerium. Von damals angefangen gibt es deutlich mehr Interesse an Arbeitnehmerrechten. Ende 2024 hatte ein Angestellter einer Zweigstelle des taiwanischen Arbeitsministeriums sich das Leben genommen. Daraufhin kam heraus, dass seine Vorgesetzte Angestellte angeschrien und schikaniert hatte, was zu einer breiten Diskussion über Mobbing am Arbeitsplatz geführt hatte. Bei den Chinesischlehrern am MTC wiederum hat sich über die Jahre viel Unzufriedenheit angestaut. Neben der Prekarität von 3-Monats-Verträgen sei nicht sichergestellt, dass die Lehrer ausreichend Kursstunden zugeteilt bekommen. Sie fordern daher neben unbefristeten Verträgen auch eine Garantie von mindestens 20 Wochenstunden für die Lehrer, die das wollen. Lehrer würden im Krankheitsfall außerdem dafür selber verantwortlich gemacht werden, Vertretungslehrer zu finden. Außerdem müssten sie an Workshops und Vorträgen teilnehmen, ohne dafür vergütet zu werden. Darüber hinaus sei es für die Lehrer schier unmöglich, einen mehrwöchigen Urlaub zu nehmen, da die Ferien zwischen den Semestern jeweils nur etwa eine Woche lang sind. Neben stagnierenden Löhnen kritisieren die Lehrer außerdem, dass die Kursvergabe auf einem undurchsichtigen System beruhe, in das auch Evaluationsbögen der Schüler mit einfließen sollen. Aus der Schülerschaft bekommen die Lehrer jedoch auch Unterstützung. Nach der Pressekonferenz am 20. März wandten sich einige Sprachschüler an die Lehrer und fragten, wie man sie unterstützen könnte. Ein offener Brief wurde mittlerweile bereits über 500 Mal unterzeichnet und am 28. April im Büro der Direktorin abgegeben. Am 1. Mai wollen außerdem einige Schüler gemeinsam mit ihren Lehrern an der Demonstration zum 1. Mai teilnehmen. Ob die Lehrer erfolgreich mit der Universität in Verhandlung treten werden, wird sich noch zeigen.
Und nun hören Sie das Wirtschaftsmagazin.
Ende März fand hier in Taipei die Taipei Cycle statt, eine der wichtigsten Fahrradmessen weltweit. Eine, der sich nicht nur bestens mit der Fahrradindustrie auskennt, sondern auch mit der Taipei Cycle, ist mein Gesprächspartner Lawrence van Roon, der sich hier erst einmal selbst vorstellt.
Laurens, erstmal vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast hier noch bei deinem hektischen Terminkalender hier. Kannst du erstmal ganz kurz dich nochmal vorstellen, was so deine Aufgaben hier sind oder überhaupt was dich mit der Fahrradindustrie verbindet?
Also ich bin der Laurens van Ruin, Niederländer, der in der Schweiz wohnt, seit 25 Jahren, 26 Jahren als Fahrradjournalist tätig, seit 2011, seit 15 Jahren spezialisiert auf Branchenjournalismus, also wirklich die Industrie, das Geschäft anschauen und nicht so sehr die Produkte, auch keine Rennen. Und wir machen die Show-Daily-Hefte seit vielen Jahren an den Messen. Das heißt, dass wir tagesaktuell noch etwa 4-5 Seiten füllen vom Heft, während der Rest, der Mantel vom Heft, schon vorproduziert wird. Und 2018 hat mein Vorgänger als redaktioneller Leiter diese Aufgabe an mich weitergereicht. Dann habe ich es ein Jahr machen können, dann kam die Pandemie und seit 2023 sind wir wieder dran.
Will ich mal ganz kurz so ein bisschen drauf zu sprechen kommen, wie ist denn euer Ablauf hier, wenn ihr diese Show Daily produziert?
Also es beginnt damit, dass wir Größenordnung 8 bis 6 Wochen vor der Messe schon vorab Ausstellerlisten kriegen von den Organisatoren. Und aufgrund der Ausstellerlisten danach entscheiden, welche Themen einerseits die großen Trends in der Industrie anschauen, andererseits anschauen, wer ist überhaupt als Aussteller am Start. Dann werden mal Pflöcke geschlagen, welche Themen werden wir abdecken. Einerseits Produktübersichten, andererseits wer hat Fabriken besucht und kann Werksreportagen bieten. Und dann wird in einem nächsten Schritt bestimmt, wer schreibt welche Artikel in der Vorproduktion. Und in der Vorproduktion ist man eigentlich als Freelancer ein Einzelkämpfer, muss einfach die Abgabetermine beachten und dass die Bilder in ausreichender Qualität angeliefert werden. Etwa 10 Tage vor Messe ist dann die Vorproduktion alles gestaltet, gelayoutet und kann man den Teil schon mal auf Fehler durchkämmen und Fehler rausnehmen und Ergänzungen vornehmen. Und dann ist mal kurz eine Atempause noch vor der Messe. Und während die Messe jeweils, die meisten Messen am Mittwoch anfangen, fangen wir am Dienstag an, weil wir ja ein Heft noch fertig produzieren müssen für den Tag 1 der Messe. Also unsere Logik ist immer, wir sind einen Tag früher dran. Die Messe ist dann jeweils am Freitag für Fachbesucher fertig und wir sind am Donnerstag schon fertig, weil wir für den Endbesuchertag dann eigentlich kein Heft mehr machen. Drum heute ist auch mein Terminkalender nicht mehr so dramatisch wie in den Tagen vorher.
Okay. Und kommen wir mal so auf die Industrie zu sprechen. Ich glaube, während der Covid-Zeit war halt ein Riesenboom. Und dann der Boom hat sich dann in den letzten Jahren ein bisschen umgekehrt. Also jetzt nicht nur abgeflacht, sondern ich glaube, war richtig schlecht so eigentlich. Woran lag das und wie sieht es zurzeit aus?
Die Ursache vom ganzen Problem ist im Grunde genommen die Trägheit der Lieferketten plus noch ein bisschen die Blindheit der Industrie, dass wir einfach nicht genug Daten haben, um zeitnah zu erkennen, was der Markt macht. Die wenigsten Länder haben wirklich in Echtzeit Abverkaufszahlen. Das gibt's eigentlich nicht. Man weiß, was man dem Fachhandel liefert, aber nicht, was der verkauft.
Okay.
Und darum, die Reaktionszeit war zu langsam, die Information, was der Markt macht, war nicht vorhanden und darum hat man zu lange weiter für hohe Nachfrage produziert und so die Lager gefüllt, während die Nachfrage halt wegen dem russischen Angriff auf die Ukraine und jetzt auch Eskalation Mittelost abgesackt ist und auch nicht wieder aus dem Keller rauskommt. Im Moment ist die Diskussion, ob die Eskalation im Mittelost wieder, Stichwort Ölkrise, dem Fahrrad helfen könnte. Aber für die Hersteller ist es eher ein Problem, dass die Energiekosten im Moment durchs Dach gehen und dass zugleich auch logistisch die Seefracht in Gefahr ist, falls am Horn von Afrika die Houthis wieder Frachtschiffe beschießen, dann müssen alle Schiffe wieder um das Kap der guten Hoffnung herum und das würde 2-2,5 Wochen extra Zeit bedingen und die Containerpreise würden massiv hochgehen. Und das könnte so die ersten Anzeichen einer wirtschaftlichen Erholung gleich wieder abwürgen in der Fahrradindustrie und das Elend verlängern.
Also jetzt hier auf der Taipei Cycle, fühlt man das, diese Unsicherheit?
Ganz klar, also einige wenige sehen die Möglichkeit, dass das Fahrrad populärer wird, dass man zusätzliche Verkäuferschichten ansprechen könnte wegen der Ölknappheit, aber die allermeisten haben den Blick aufs Tagesgeschäft und sehen die Folgen der höheren Energiepreise fürs Tagesgeschäft. Und es gibt auch noch Hersteller, die natürlich, also von der Verfügbarkeit von Carbon über die Verfügbarkeit von petrochemischen Produkten, die für verschiedene, wie Reifenherstellung zum Beispiel, wichtig wären, ist das alles im Moment hochproblematisch und das beschäftigt die Leute definitiv mehr als die Aussicht auf eventuelle Mehrverkäufe.
Ja. Und wie fandest du jetzt diese Taipei-Show zurzeit? Also einmal von der Atmosphäre her und dann gab es irgendwelche neuen Trends?
Also atmosphärisch ist es trotz der Eskalation im Mittelost eigentlich ein bisschen besser als letztes Jahr, weil halt schon von gewissen Märkten ermutigende Signale kommen. Belgien hat zum Beispiel kommuniziert, dass die Abverkaufszahlen 2025 im Vergleich zu 2024 wiederum 7% angezogen haben. Das ist dann ein ermutigendes Signal aus einem wichtigen Exportmarkt Europa. Aber wie das jetzt weitergeht dieses Jahr, muss man halt sehen, dass die Eskalation, die Energiekosten, das wird schon auf die Konsumstimmung schlagen, ohne Frage. Und das wird Folgen haben für den Abverkauf. Man hat immer noch Lagerbestände, die weg müssen. Das ist auch einer der Gründe dafür, dass man dieses Jahr an der Taipei Cycle Show nicht so verrückt viele Innovationen sieht, weil die in der Pipeline bleibt, weil man die Lagerware nicht entwerten will.
Ah, okay. Ja.
Also einer der großen Trends, der jetzt in der Pipeline steckt, sind die größeren Laufräder für Mountainbikes und Gravelbikes, also Rennräder fürs Gelände. Da geht man von 29 Zoll bisher auf 32 Zoll hoch. Das Rad wird um 64 mm im Durchmesser größer und das bringt besseres Überrollverhalten auf Hindernissen. Da kann man das Tempo besser halten über längere Strecken, wenn man es mal auf Tempo gebracht hat. Es ist eigentlich ein offenes Geheimnis, dass viele Hersteller Produkte so weit fertig entwickelt haben, aber sie kommen noch nicht auf den Markt, weil einfach noch zu viel Lagerware da ist, die zuerst abverkauft werden muss, die noch das alte Laufradmaß hat.
Gab es irgendwas Interessantes hier auf der Show oder was du dachtest, das ist ganz interessant?
Also es gibt natürlich jedes Jahr wieder neue Ansätze, wie die Konnektivität zu mobilen Geräten, zu Smartphones, mit E-Bikes, aber auch mit normalen Fahrrädern, mit ohne Hilfsantrieb ausgebaut werden kann. Sportlich engagierte Fahrer wollen Daten, 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 um ihr Training gezielt steuern zu können. Und jagen nach Strava-Bestzeiten. Diese ganze Digitalisierung des Fahrradfahrens, das ist naheliegend, dass man in Taiwan dann auch entsprechend weitere Entwicklungen und neue Ansätze dafür findet, wegen der Stärken des digitalen Sektors in Taiwan. Aber so richtig die Brecherneuheiten sind eben aus dem Grund, dass man noch viel Lagerware abverkaufen muss. Im Moment noch ein bisschen auf tiefem Level. Und man muss auch sehen, die Taipei-Messe, die ist im März. Da wird eigentlich noch nicht die Ware vom nächsten Jahr gezeigt. Da wird die Ware vom aktuellen Modelljahrgang gezeigt. Und dafür sind eigentlich gerade in Sachen 32 Zoll schon erstaunlich viele Sachen ausgestellt.
Okay. Und ja, es ist ja überall, auch hier in Taiwan, ist KI ganz groß. Sieht man das ja auch in der Fahrradindustrie? Du hast so ein bisschen von Konnektivität und so gesprochen, aber spielt auch die KI eine Rolle?
Also KI wird von verschiedenen Herstellern eingesetzt im Servicebereich natürlich, Beratung sowohl für Endverbraucher wie für die Werkstatt. KI kann Vorteile bieten, wenn man zeitnahe Marktdaten analysieren will, aber so richtig fürs normale Fahrradfahren im Alltag sehe ich jetzt weniger Potenzial für KI. Dafür ist das Fahrrad doch einfach noch ein zu nah am Fußgänger, sag ich mal.
Okay. Und ja, die Taipei Show ist jetzt ja auch wieder vorbei, oder Taipei Cycle. Was liegt fahrradmäßig demnächst an auf dem Kalender?
Also es gibt natürlich viele nationale Endverbraucher-Events im Frühjahr. Für viele Leute beginnt die Fahrradsaison ja erst jetzt. Für die Eingefleischten hört sie nie auf, aber für Normalos beginnt sie im Frühjahr und da gibt es die entsprechenden Events dazu. Der Messekalender ist im Moment im Fluss, weil gerade die europäische Leitmesse deutliche Schwächen zeigt und viele Aussteller abgesprungen sind und die Zukunft dieser Messe zum Juni-Termin in Frankfurt in Frage gestellt ist. Da muss man in den nächsten Jahren sehen, wie das weitergeht. Das wird sich schon herauskristallisieren im Verlauf des nächsten halben Jahres, denke ich mal. Aber die diesjährige Austragung der Eurobike wird definitiv keine Rekordaustragung, die wird eher halb so groß wie normal.
Soweit mein Gespräch mit Laurens van Roon, mit dem ich mich über die Situation der Fahrradindustrie und der diesjährigen Taipei Cycle unterhalten habe. Und damit verabschiede ich mich für heute. Am Mikrofon war Ilon Huang. Vielen Dank fürs Zuhören.
Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Mittwoch, dem 29. April 2026. Schreiben Sie uns gerne eine E-Mail via deutsch@rti.org.tw. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tw, dann rechts oben auf der Weltkugel die Sprache Deutsch auswählen. Auf der Webseite finden Sie unsere Nachrichten, alle Programmbeiträge, Podcast-Links sowie Links zu unseren Social-Media-Kanälen. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 kHz. Wir verabschieden uns für heute und bedanken uns fürs Zuhören. Am Mikrofon sprachen Vivian Essig, Charlotte Zeng und Shangning Postel-Heutz.